HR2 Kulturszene Hessen.
Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war zuhören. Das ist nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte. Nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme.
Mit diesem Zitat aus Michael Endes Momo begrüßen wir Marie Ortsiefer und Helen Seidt zur Kulturszene. Verstehen beginnt mit Zuhören. Das ist der Titel der heutigen Sendung, die sich anlässlich des Welttags des Hörens morgen am 3. März ganz dem Zuhören, Horchen und Lauschen widmet. Wir wollen uns der Frage annähern, welche Bedeutung die Fähigkeit zuzuhören für das Verstehen, für Verständnis und Verständigung hat. Vor allem dann, wenn unterschiedliche Meinungen, Kulturen und Sprachen aufeinandertreffen. Dazu hören wir in der kommenden Stunde Stimmen, die für Offenheit und Empathie plädieren und die Fähigkeit zuzuhören als wesentliche Bedingung für Verständigung benennen. Zu Wort kommen neben der Journalistin Dunja Hayali Margarete Imhoff, Professorin für Psychologie, der Neurobiologe Gerald Hüther und der Kinderliedermacher Friedrich Fahle. Außerdem hören Sie Stimmen aus dem Kinderhaus Schwalbacher Straße in Wiesbaden, in dem Mehrsprachigkeit eine große Rolle spielt und das als bundesweit erste Einrichtung für seine Angebote der frühen Zuhör- und Sprachbildung von der Stiftung Zuhören ausgezeichnet wurde.
Die aktuellen Entwicklungen hin zu Fremdenfeindlichkeit und Radikalisierung zeigen, dass wir Menschen brauchen, die sich dafür entscheiden, vorurteilsfrei aufeinander zuzugehen. Dunja Hayali, Journalistin und Fernsehmoderatorin, engagiert sich als Fürsprecherin unterschiedlicher Initiativen wie Respekt, kein Platz für Rassismus, gegen Fremdenhass und setzt sich im Rahmen des Vereins Plan International für Bildungsgerechtigkeit weltweit ein. In ihrem Plädoyer für eine offene Gesellschaft, das Dunja Hayali zur Eröffnung des Theaterfestivals Lessingtage am 20. Januar im Thalia-Theater Hamburg hielt, skizziert die Journalistin ein Bild der aktuellen gesellschaftlichen Atmosphäre, in der das Einanderzuhören immer wichtiger wird.
Und nun kommen noch diese anderen Menschen hinzu. Andere Kultur, andere Religion und machen einem Gefühl das wenig Gebliebene auch noch streitig. Unsere westlichen Werte, unsere Kultur, unsere Arbeitsplätze, unsere Kita-Plätze, unsere Gleichberechtigung und natürlich auch unsere Frauen. Gut, ein bisschen Zynismus an dieser Stelle muss dann auch erlaubt sein. Ich frage mich ja immer, wo die ganzen Frauenversteher und Frauenbeschützer vor 2015 waren, aber hey, herzlich willkommen. Kurz, das alles, also diese Veränderungs- und Anpassungsprozesse, können überfordern. Und manch daraus resultierende Angst kann auch ich sehr gut nachvollziehen. Ich kann auch verstehen, warum sich gewisse Dinge, warum man sie bewahren möchte. Dinge, die einem Halt geben, die man kennt, die man einschätzen kann. Tradition zum Beispiel, Rituale, Kultur, Werte, gewohnte Abläufe. Eine Umgebung, die einem vertraut ist und geltende Grundsätze. Gesetze und Regeln, die unumstößlich sind. Aber deswegen müssen ja nicht alle um einen herum dieselben Dinge, wie zum Beispiel ich, hilfreich oder haltgebend finden. Mit Ausnahme der Gesetze natürlich. Vielfalt ist auch hier eine Bereicherung, denn ansonsten drohen wieder Stillstand, Abschottung und Rückschritt. Und ich finde, es geht darum, weder in die eine noch in die andere Richtung dogmatisch oder ideologisch zu sein. Weder kann es darum gehen, auf Teufel komm raus, alles zu bewahren, was einmal war, noch darf man jetzt blindlings und mit zu hoher Geschwindigkeit in jede Veränderung hineinstolpern, die sich einem gerade anbietet oder aufgedrängt wird. Fortschritt und Veränderung sind unabdingbar. Der Mensch kann gar nicht ohne. Und auch nicht bei der Weiterentwicklung einer offenen Gesellschaft. Denn wie gesagt, wir fangen doch jetzt gar nicht erst damit an, darüber nachzudenken, eine offene Gesellschaft zu werden. Es gibt sie längst. Es gilt, sie zu bewahren, zu gestalten, aber auch zu beschützen. Das alles geschieht aber nicht von selbst. Das Gewohnte und das Neue müssen sich finden. Und das geht am besten dadurch, dass sich Menschen begegnen. sich zuhören, ihre Perspektiven auf die Welt und die ganz anfassbaren Herausforderungen des Alltags miteinander austauschen, um gemeinsam eine neue zu finden, die dann für alle tragfähig erscheint. Es ist doch besser, miteinander zu sprechen als übereinander. Integration geschieht aber auch nicht von selbst. Sie fordert Bewegung von allen Beteiligten. Und sie müssen eine gemeinsame Sprache sprechen, sowohl in der wortwörtlichen Bedeutung als auch bei der Fähigkeit, sich wirklich verstehen zu wollen. Und dies bedarf einer noch besseren Organisation und Unterstützung, auch durch Politik und Behörden, als dies heute der Fall ist. Und auch wenn wir uns auf dem Weg der Verbesserung befinden, sowohl diese Organisationen als auch die Medien müssen noch mehr aufklären, anregen und Hilfestellung leisten. Und dort liegt eine Verantwortung dafür, konstruktiven Diskurs zu fördern. Das kann und darf nicht allein auf den Schultern alter und neuer Bewohner dieses Landes ruhen. Begegnungen müssen gefördert werden, nicht bürokratisch erschwert. Und es braucht Vorbilder aus Politik, Wirtschaft und dem öffentlichen Leben, die ganz einfach zeigen, dass es sich lohnt, sich zu öffnen und dass es eben auch funktioniert. Und dabei... Dabei ist es aber auch wichtig, einen sicheren Rahmen zu schaffen. Jede Menschengruppe bringt auch ihre schwarzen Schafe hervor, auch solche, die gewalttätig sind. Damit muss ein noch klarerer und schnellerer Umgang gefunden werden, denn ein sich Ausprobieren auf dem Weg zur eigenen Öffnung geht doch auf jeden Fall besser, wenn man eine grundsätzliche Sicherheit empfindet. Und es gilt, noch weiter die persönlichen Ängste zu überwinden, mit denen die heutigen Ankläger unterwegs sind. Es braucht eine neue Form der Aufklärung, zum Beispiel dabei, dass Neues nicht gleich Bedrohliches oder Verwerfliches bedeutet. Oder dabei, dass sie auch selbst gefordert sind, durch eigene Bewegung den Fortschritt zu gestalten. Und dass sie mit ihren Bedürfnissen gehört werden und dabei nicht unter die Räder geraten werden. Lessing mag als gutes Beispiel dafür dienen, dass es immer wieder neue Aufklärer braucht, dass sich der Toleranz, die sich der Toleranz verschreiben und Lösungen auch dafür anbieten, wie Grenzen und Ängste überwunden werden können, damit das Verbindende in den Vordergrund rückt und nicht das Trennende, ohne das Trennende allerdings unter den Teppich zu kehren. Und es gibt sie, diese Botschafter. Allein schon eine Veranstaltung wie die Lessing-Tage mit ihrem Motto sind ein wundervolles Beispiel dafür. Auch Kunst und Kultur sind Übersetzer und Transporteure und starke Mittel, sich einander anzunähern, zu erklären und vor allem, um sich zu verstehen. Denn sich zu verstehen, zu begreifen, wo man wirklich herkommt und warum man ist, wie man ist, das öffnet doch am Ende auch die Türen des Verständnisses für andere. Wir brauchen also mehr Neugierde, mehr Zuwendung zueinander, mehr den Willen, auch voneinander zu lernen und mehr Bescheidenheit. Denn nur weil wir hier in den westlichen Ländern im Geburtslotto gewonnen haben, sind wir keine besseren Menschen, aber natürlich auch keine schlechteren, im Mittel jedenfalls. Ich denke oft, viele wissen gar nicht, dass sie ganz persönlich einen Unterschied machen können, dass sie durch ihr persönliches Wirken, durch das Setzen ihrer kleinen Zeichen, durch die Überwindung ihrer eigenen Ängste, durch ihre Neugier jeden Tag Bewegung erzeugen können, hin zu dem Ziel einer offenen Gesellschaft, die Bestand hat. Das Wichtigste aber, was unsere Grundhaltung für die Weiterentwicklung unserer offenen Gesellschaft am deutlichsten unterstützt, ist etwas, um was uns viele Länder und auch viele Menschen beneiden. Ein Grundgesetz, dessen erster Artikel besagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, und zwar nicht nur die des Deutschen. Vielen Dank.
Sie hörten einen Ausschnitt aus Dunja Hayalis Plädoyer für eine offene Gesellschaft, das sie zur Eröffnung der Lessing-Tage im Thalia-Theater am 20. Januar diesen Jahres in Hamburg hielt. In der Kulturszene widmen wir uns heute anlässlich des 3. März, dem Welttag des Hörens, ganz dem Thema Zuhören, Vielfalt und Verstehen.
In welchem gesellschaftlichen Klima wollen wir leben? Wie wollen wir mit unseren Mitmenschen umgehen? Wie wollen wir ein Miteinander gestalten? Die Antwort auf diese Fragen führt uns zum Verstehen. Wenn Menschen beginnen, einander zu verstehen, können Vorurteile aus dem Weg geräumt werden. Und Verstehen kann beginnen, wenn Menschen einander wirklich zuhören. Wie aber kann Zuhören gelingen?
Margarete Imhoff, Professorin für Psychologie in den Bildungswissenschaften an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz,
forscht zum Thema Zuhören. Sie hat herausgearbeitet, dass die Fähigkeit zuzuhören zum einen viel mit dem Charakter zu tun hat, zum anderen aber eine Fähigkeit ist, die wir üben können und die sich lohnt, ein Leben lang immer weiter auszubauen. Sie hören Margarete Imhoff im Gespräch mit der Journalistin Julika Tillmanns.
Frau Imhoff, kann eigentlich jeder Mensch gleich gut zuhören?
Nein, das kann man so nicht sagen. Wir haben, so ähnlich wie bei anderen Dingen, ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes Talent zum Zuhören, das wir aufgrund unserer Charaktereigenschaften mitbringen. Die andere Seite ist aber zugleich auch richtig, dass man Zuhören lernen kann, wenn man sich dessen bewusst wird und wenn man sich klar macht, wo das eigene Zuhören noch ausbaufähig ist. Also es gilt beides.
Klappern wir doch einfach mal ein paar Charaktereigenschaften ab. Was behindert das Zuhören zum Beispiel? Warum kann man nicht so gut zuhören, wenn man alles ganz persönlich nimmt?
Naja, wenn man alles ganz persönlich nimmt, dann ist man ja ganz schnell bei sich. Dann ärgert man sich auch ganz schnell, da kommen die Emotionen ganz schnell ins Spiel, dass man sich betroffen fühlt, dass man sich rechtfertigen möchte, dass man sich irgendwie in den Mittelpunkt stellen möchte, weil man das nicht aushält, wenn man sozusagen nicht ständig der Dreh- und Angelpunkt einer Unterhaltung ist. Dann ist natürlich Zuhören ganz schwierig. Mhm. Auch Menschen, die, ja, sage ich mal jetzt grob, eher extravertiert sind, also Menschen, die eher so diejenigen sind, die in der Gruppe die großen Unterhalter sind, die darauf irgendwie geeicht sind, dass sie die Witze am Tisch reißen, dass sie die Themen bestimmen, über die gesprochen wird. Das sind eher Menschen, die
nicht so gute Zuhörer sind.
Genau, nicht so gute Zuhörer. Aber man braucht die ja auch. Ne? Wenn an einem Tisch nur 5 gute Zuhörer sitzen, passiert ja auch nicht viel.
Welche Eigenschaften sind denn besonders förderlich dann fürs Zuhören? Muss man da offen sein für Neues?
Ja, also das ist eine Charaktereigenschaft, die ganz wichtig ist, Offenheit für Neues, eine gewisse Neugier, also jetzt nicht diese Neugier im Sinne von seine Nase überall reinstecken, sondern Neugier im Sinne von mich interessiert jetzt mal wirklich, wie andere denken. Da unterscheiden sich ja auch Menschen sehr stark. Für manche Menschen ist es ja sozusagen hochgradig angstbesetzt, wenn sie erfahren, dass andere ganz anders denken. Wenn andere ganz andere Dinge wichtig finden, dann sind die ja ganz schnell alarmiert. Aber Offenheit für Neues heißt ja auch, ich kann mir vorstellen, dass andere Menschen anders ticken, dass für andere Menschen andere Dinge wichtig sind. Und wenn ich dem gelassen zuhören kann, ohne mich angegriffen zu fühlen oder ohne mich bedroht zu fühlen, dann kann ich auch diese Zuhörhaltung entwickeln und aufrechterhalten. Das ist ganz wichtig.
Verträglichkeit, sagen Sie, ist auch günstig fürs Hinhören.
Ja, also die Verträglichkeit, das wäre so eine Eigenschaft, bei der man geneigt ist, andere Menschen in ihren Eigenheiten zu tolerieren, bei der man geneigt ist, eben auf die Sache zu schauen und nicht unbedingt nur darauf, ob jetzt einer Regeln einhält, wo man mal 5 gerade sein lassen kann. Das ist ganz wichtig für das Zuhören. Genau. Mhm.
Wie ist es mit so besonders gewissenhaften Menschen? Sind das gute Zuhörer?
Ja, das können schon sehr gute Zuhörer sein, gewissenhafte Menschen. Die können einem aber auch mit ihrem Zuhören vielleicht manchmal, ja, so ein bisschen auf die Nerven gehen. Es ist immer so eine Frage der Mitte. Also gewissenhafte Menschen, das sind häufig solche, die in Gesprächen immer nachhaken, die jedes Detail bis zum Ende verfolgen, die nicht nachlassen, bevor sie nicht auch wirklich das Letzte verstanden haben, denen auch gar keine Zeit zu schade ist. Also lieber nochmal von vorne angefangen, aber dafür alles ganz gewissenhaft und ganz detailliert besprochen haben wollen. Das sind schon auch gute Zuhörer, die manchmal aber auch so den Blick für das große Ganze verlieren können, weil die sich dann im Detail verhaken.
So wie ich jetzt ein bisschen, hoffe ich nicht. Ich wollte jetzt natürlich daran anschließen, wenn man jetzt also feststellt, es gibt Eigenschaften, die dem guten Zuhören wirklich eher entsprechen, so Offenheit, Neugier und so weiter. Können wir solche guten Eigenschaften dann durch Zuhörtraining auch hervorlocken?
Ja, das kann man schon üben. Also ich denke, der erste Ansatz von Zuhörtraining oder von Zuhörbewusstsein muss zunächst mal sein, dass wir selbst verstehen, dass man in unterschiedlichen Situationen zu unterschiedlichen Zwecken auf eine unterschiedliche Weise zuhört. Also es kann Situationen geben, in denen Zuhören unter der Perspektive, ich muss jedes einzelne Detail verstehen, super wichtig ist. Und es gibt Situationen, in denen genau diese Haltung eben nicht konstruktiv ist. Mhm. Beispielsweise ein Trainer in der Auszeit, wenn der jetzt auf jedes einzelne Detail eingehen wollte, reichen die paar Sekunden, die man hat, nicht. Ja? Also da muss es irgendwie schnell gehen, zack, handlungsorientiert, was Sie man schnell Handball aufnehmen kann. Zum Beispiel sowas, ja genau. Also das heißt, das Erste, was wir machen müssen, ist verstehen, dass Zuhören verschiedene Zwecke hat und dass es in verschiedenen Situationen unterschiedliche Dinge gibt, die dem Zuhören förderlich sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass man verstehen muss, dass man beim Zuhören immer diese wackelige Sache hat, ob man denn richtig aufgenommen hat. Dass man also Strategien entwickelt, wie kann ich denn selber mir auf die Spur kommen, ob ich richtig verstanden habe. Das ist eines der größten Probleme, weil wir in aller Regel so schnell agieren oder unser Gehirn beim Zuhören so schnell agiert, dass uns oft gar nicht auffällt, was wir verpassen. Also da muss man erstmal so seine Grenze auch verstanden haben und im Zuhörtraining auch entwickeln, wie kriege ich denn raus, wo ich möglicherweise so gewohnheitsmäßig immer falsch verstehe oder auch in der Situation falsch verstehe. Das ist der nächste Schritt vom Zuhörtraining.
Wenn ich Sie bislang richtig verstanden habe, dann hat das schon eine große gesellschaftliche Bedeutung, das Zuhören einzuüben. Bedeutet das auch Offenheit für andere Menschen, Andersdenkende, andere Kulturen?
Ja, natürlich. Das ist ja unglaublich relevant. Zuhören bei Leuten, die man kennt, die man mag, die meiner Meinung sind, das ist ja relativ trivial. Mhm. Ja, spannend wird ja Zuhören erst dann, wenn ich zum Beispiel mit Leuten zu tun habe, die anderer Meinung sind, mit Leuten zu tun haben, die andere Sprachgewohnheiten haben, die anders gestikulieren, die anders betonen. Ja, also das knirscht direkt. Das müssen Sie sich ja nur vorstellen, dass zwei Leute, die aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland kommen, sich mit ihren Dialekten begegnen. Ja, dann da ist ja sofort ein Stereotyp aufgerufen, sofort ein Klischee. Ja, dann gehört man ja sofort zu den Bayern oder den Sachsen oder den was auch immer. Und das zu überwinden, das ist ja eine ganz, ganz große Herausforderung. Und wenn wir das jetzt nochmal potenzieren, zum Beispiel mit Menschen, die aus ganz anderen Sprachregionen kommen, die zum Beispiel Emotionen ganz anders ausdrücken, die schon in einer, sage ich mal, naja, wie soll ich das ausdrücken jetzt? Sie wollen eigentlich nur eine Geschichte erzählen, aber weil in dieser Sprache sehr viel mehr moduliert wird, hat man das Gefühl, die erzählen einem eine Katastrophe. Dabei haben sie einem nur erzählt, wo sie heute früh die Brötchen geholt haben. Also, dass wir da verstehen, wie andere Sprachen ticken, wie Emotionen ausgedrückt werden, wie man überhaupt auch miteinander redet, wie nah man aneinander rangeht, wenn man miteinander redet. Das sind große Herausforderungen und wenn wir sozusagen da mit unserer Zuhörschablone, die wir aus unserer Heimat- oder Familienkultur mitbekommen haben, wenn wir nur die haben, dann kommen wir überhaupt nicht wirklich viel weiter. Und dann werden wir Missverständnisse erzeugen, wir werden Stereotype erzeugen, wir werden ja, alles Mögliche erzeugen, nur eben kein Miteinander, kein Verständnis, keine Empathie, keine Perspektivenübernahme. All diese Dinge werden fehlen und es werden harte Frontlinien aufgebaut, Missverständnisse und Vorurteile wie Mauern zementiert.
Also dann ist Zuhören heute wirklich mehr denn je eine Zukunftsaufgabe für uns.
Definitiv, also ganz bestimmt. Und wir müssen uns auch klar machen, dass wir da mit dem Zuhören auch so ein Stück weit sozusagen unsere Komfortzone verlassen oder überwinden müssen, um eben dann auch aus dem Zuhören ein Verstehen zu machen. Thank you.
Um aus Zuhören ein Verstehen zu machen, braucht es Offenheit, Neugier und das Verlassen der eigenen Komfortzone. Auch Empathie ist entscheidend, um Verständnis für den anderen zu entwickeln. Diesen ersten Schritt auf dem Weg zu einem wertschätzenden Miteinander beschreibt der Neurobiologe Gerald Hüther so.
Dass das Zuhören auch eine wunderbare Möglichkeit bietet, sich auf den anderen einzustimmen, weil man beim Zuhören einfach sich einlassen muss. Diese Fähigkeit, sich auf einen anderen einzulassen, zu versuchen, zu verstehen, was da gemeint ist, das nennt man im Deutschen Einfühlungsvermögen. Und das gehört in den Bereich der Empathiefähigkeit. Und das sind ja ganz wichtige sogenannte Metakompetenzen, die man ja nirgendwo unterrichten kann, die man nur durch das eigene Erfahren im Hirn verankern kann. Das wird übrigens dann im Frontalhirn in Form von hochkomplexen Netzwerken verankert. Und wenn man so eine Gelegenheit nicht hat, dann läuft man rum und kann immer nicht abwarten, bis man selbst was sagt, weil man nie gelernt hat, wie schön es ist, dem anderen erstmal zuzuhören. Wenn man immer nur selber redet, dann geht man nicht in einen Dialog, dann lässt man sich auf den anderen gar nicht ein, dann hält man Monologe und das geht dann auf Kosten des Zuhörens. Es ist uns einfach nicht bedeutungsvoll genug zu hören, was der andere uns sagen will. Es ist uns wichtiger, unsere eigene Vorstellung dem anderen erstmal um die Ohren zu hauen.
Zuhören ist ein hochkomplexer Vorgang und unterstützt den Erwerb zahlreicher Basiskompetenzen, die für das soziale Miteinander und für gesellschaftliche Teilhabe entscheidend sind. Wir widmen uns heute in der Kulturszene anlässlich des Welttags des Hörens am 3. März der Bedeutung des Zuhörens für gelingende Verständigung. Veranstaltet wird der Welttag des Hörens von der Weltgesundheitsorganisation, dem Bundesverband der Hörgeräteindustrie und weiteren Partnern wie der Stiftung Zuhören. Die Stiftung Zuhören setzt sich für eine zuhörfreundliche Gesellschaft ein und unterstützt mit Programmen wie den Hörclubs oder Lilo Lausch insbesondere Kinder und Jugendliche auf ihrem Bildungsweg. Wie durch frühe Zuhör- und Sprachbildung die sozialen, sprachlichen und kulturellen Kompetenzen von Kindern gestärkt werden, weiß Simone Groß der Stiftung Zuhören. Sie hat das pädagogische Konzept Lilo Lausch entwickelt, dessen Ziel es ist, eine wertschätzende und achtsame Zuhörkultur in Kindertagesstätten und Familien zu etablieren.
Ja, für das Zuhören ist es ganz entscheidend, dass man positive Erfahrungen sammelt. Diese kann ich sammeln, indem ich ein Zuhörvorbild habe, also indem ich merke, wow, diese Person hat mir jetzt wirklich zugehört, sie war offen und ich mache die Erfahrung, dass ich gehört werde und dass ich auch so sein darf, wie ich bin. Und wenn das Ganze noch mit Freude passiert, dann lernt man ja, wie die Forschung auch zeigt, ganz besonders gut. Das heißt, es geht auch darum, das eigene Zuhörverhalten zu reflektieren, zu schauen, wie ist meine Haltung, bin ich entspannt, bin ich gerade offen, kann ich überhaupt zuhören? Denn Zuhören hat ja auch Grenzen und sich auch dieser Grenzen bewusst zu machen, bewusst zu sein, was sind denn gute Bedingungen, sowie innerlich als auch äußerlich. Bei Lilo Lausch ist es beispielsweise so, dass eine Elefantendame mit großen Ohren, eine Filzhandpuppe, in die Kita kommt und für das Hören steht. Das Hören symbolisiert mit ihren großen Ohren. Sie hat auch sehr empfindliche Ohren. Das heißt, die Kinder erfahren, die Lilo Lausch mag es, wenn es leise ist. Und wenn es leise ist, kann man besser zuhören. Und die Lilo Lausch hat ganz viele Spiele dabei, Zuhörspiele und auch Bücher und Geschichten in über 50 Sprachen. Und so können die Kinder mit Freude das Zuhören entdecken und als ein Genuss erleben. Uns ist es wichtig, dass alle Kinder die Chance bekommen, gefördert zu werden und dass Vielfalt wirklich als eine Chance verstanden wird. Und in den heutigen Kindertageseinrichtungen ist es so, dass da sehr, sehr viele Sprachen, sehr viele Kulturen sind und wir wollen sozusagen Türen öffnen. Wir wollen es schaffen, dass Kinder einbezogen werden, dass Gemeinsamkeiten entdeckt werden und dass so Zuhören verbindet. Brücken schafft zwischen den Kindern, den Erziehern und auch den Eltern, die ja auch mit einbezogen werden. Ententini, Savaracatini,
Ententini, Savarakatini, Savarakatikatakabuya Bayabu. Chuchurumba, pim pam pum.
Signorina patatina con le gambe di galina, con le tette di velluto. Signorina vi saluto.
Jaime, bajame la jaula, bajame la jaula, Jaime, la jaula, Jaime, bajame la.
H I J K L M N A. Que si tú no me quieres, otro amante me querrá. H I J K L M N A. Que si tú no me quieres, otro amante me querrá.
Oshi oshi para caló, oshi oshi efaristo. Oshi oshi para caló, oshi oshi efaristo.
Im Kinderhaus Schwalbacher Straße in Wiesbaden wird viel Wert auf ein respektvolles Miteinander gelegt. Hier treffen sich Kinder und Familien mit Wurzeln in vielen verschiedenen Ländern, wie der Türkei, Spanien, Ghana, Polen, Russland, China, Kroatien und vielen anderen. Jede Sprache ist willkommen und wird aktiv mit einbezogen. Das Kinderhaus des Deutschen Kinderschutzbundes ist ein Ort, an dem Kinder die Möglichkeit bekommen, sich mit ihrer Muttersprache als wertvoll zu erfahren. Mit kontinuierlichen Angeboten der frühen Zuhör- und Sprachbildung haben alle Kinder die Möglichkeit und den Freiraum, bereits ab dem Krippenalter ihre Zuhörfähigkeit zu entwickeln.
Schaut mal hier, richtig, wie wenn man so einen Teller wäscht. Die Ohrenränder richtig umfassen und vorsichtig streicheln. Und schau mal, der Leo zupft auch so leicht, macht man zupf, 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 ganz sanft. So, das ist schön, dass wir alle wach sind und jetzt gut den Klang hören können. Zupf, 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 zupf.
Nun laden wir Sie ein, die Ohren zu spitzen und mit uns in das Kinderhaus Schwalbacher Straße in Wiesbaden hineinzulauschen. Sie hören Kinder, Eltern und die Förderkräfte für Sprache und Inklusion Elina Fernandes-Novachas und Miriam Greff. Zum Einstieg erläutert die Leiterin des Kinderhauses Barbara Metzler die Wirkung von Lilo Lausch, die sie in ihrer Einrichtung beobachtet hat.
Wir haben Kinder mit verschiedenen mehrsprachigem Hintergrund angesprochen, aber auch besonders stille Kinder oder Kinder, die sich nicht trauen, vor einer Gruppe was zu sagen oder ganz hippelige Kinder, für die das gut ist, mal auch ein bisschen runterzukommen. Und da hatten wir immer das Gefühl, dass es denen total viel gebracht hat. Und da waren schon auch Kinder dabei, die ansonsten oft Schwierigkeiten haben, weil ihre Eltern selber eine schwierige Lernbiografie haben und sicherlich, also ohne es zu wollen, den Kindern auch so ein bisschen rüberbringen, Schule ist schwierig und tatsächlich dieses, dann geht der Ernst des Lebens los. Und wir hatten das Gefühl, die Kinder sind da viel offener geworden und viel unbedarfter geworden auch, um sich auf sowas wieder neu einzulassen. Und so, das war ganz toll, das zu sehen.
Maziwa, Charibu Maziwa.
Ja, richtig, Anaya, super gehört.
Clara,
Maji.
Hörst du es noch? Hörst du es noch?
Die größte Erkenntnis war, wie sehr Eltern es wertschätzen, mit einbezogen zu werden, wie sehr Eltern wünschen, ihre Sprache mit in die Kita einzubringen. Wie sehr Eltern sich das für ihre Kinder auch wünschen, dass die Familiensprachen in der Kita gestärkt werden, dass Eltern gerne noch viel mehr sich in diesem Rahmen einbringen würden.
Guten Morgen, Stella.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Stella.
Und wisst ihr denn auch, wer die Stella ist?
Ja, Anayas Mama.
Ja, genau, das ist Anayas Mama. Toll, dass deine Mama da ist, Anaya. Wie schön. Und Stella, wie sagt man denn guten Morgen auf Swahili? Das ist ja eine Sprache, die ihr auch zu Hause sprecht, Swahili.
Ja, Swahili sprechen wir auch zu Hause. Ja. Guten Morgen heißt Habari.
Habari.
Habari, ja.
Habari, Stella. Ja. Habari, Anaya. Habari.
Also ich fühle mich mehr eingeladen, also in die Kita eingeladen, weil... Es wird nicht nur deutsche Sprache gesprochen, sondern die Kinder lernen auch andere Sprache. Also das finde ich sehr gut.
Aqua ist auf Italienisch Wasser, genau, super.
Die eigene Sprache darf da sein, darf Raum bekommen und sich zu trauen, mehr Deutsch zu sprechen, ist auf jeden Fall halt durch Lilo auch so eine Art, ja, wie so eine Brücke, weil es mit Spaß geschieht und alles, was Spaß macht, macht es ja einfach leichter.
Dass Kindern das so gut gelingt, dann auch wirklich zuzuhören und sich so gut zu konzentrieren und so die Aufmerksamkeit zu halten, das hat mich sehr überzeugt.
Schließ da mal alle bitte die Augen. Könnt ihr nämlich genau lauschen, die Melodie. Und wenn die Melodie zu Ende ist, könnt ihr die Augen langsam wieder öffnen. Ja? Wollen wir das machen?
Ja.
Okay.
Augen.
Schließt mal alle Augen zu, die das möchten. Und ich skippe eine kleine Melodie.
Also das geht nur, wenn tatsächlich der Funke irgendwie überspringt auf die anderen Kolleginnen und auch auf die Kita-Leitung auch. Also das ist schon auch so, dass es auch für mich wichtig war zu merken, boah, das macht denen Spaß, es kommt an und es macht auch den Kindern Spaß. Dieses Zuhören zu lernen, sich einbringen zu lernen, Projekte zu machen, in denen Eltern mit einbezogen werden. Also ich finde, das ist was, was für jede Kita toll ist. Also was nicht nur speziell für Kitas mit einem sehr hohen Anteil an Kindern mit Mehrsprachigkeit wichtig ist, sondern, also ich denke für die schon auch besonders, aber ich glaube für alle.
Tschüss, ihr Lieben! Adios!
Dovidenia!
Quaheri!
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 Ciao!
Ciao! Hasta la vista!
Bye, bye!
Bye, bye! Bis zum nächsten Mal! Tschüss, ihr lieben Kinder! Tschüss!
Im Kinderhaus Schwalbacher Straße wird Vielfalt zur Chance. Gelingen kann dies durch gegenseitige Offenheit und Wertschätzung, die entsteht, wenn einander zugehört wird.
Wenn sich draußen etwas regt,
weil der Wind die Welt bewegt,
jede Jahreszeit hat schöne eigene Lieder, eigene Töne. Lilo Lausch läuft leise, macht sich auf die Reise, ist ins Lauschen wie verliebt, weil es so viel zum Zuhören gibt.
Kinderliedermacher und Sprachwissenschaftler Friedrich Fahle beschäftigt sich seit jeher mit dem Horchen, Hören und Lauschen. Im Gespräch mit Marie Ortsiefer spricht er über seine Erfahrungen mit dem Zuhören, über seine Konzerterlebnisse und über die Elefantendame Lilo Lausch.
Wie ist es denn zu der Lilo Lausch läuft leise CD gekommen mit Liedern vom Fühlen, Horchen und Achtsamsein?
Naja, das liegt daran, dass eigentlich das Horchen und Hören für mich so eine Art Dauerthema ist, was schon ganz früh aufgetaucht ist. Mit dem Liedersingen überhaupt oder mit dem Bestreben, Kinder zum Zuhören zu bringen. Weil ich glaube, dass das Zuhören, das Horchen, das Lauschen, die Aufmerksamkeit, die Konzentration, die dafür notwendig sind, heute ganz, ganz wichtig geworden sind, damit sich Kinder einigermaßen menschlich entwickeln können und nicht von den vielen Eindrücken, wie sie heute konsumieren können, eingeschränkt werden.
In dem Lilo Lausch-Lied gibt es eine Zeile, Unterschiede kann man sehen, Zuhören bringt dich ins Verstehen.
Ja.
Fördert das Zuhören auch die Wertschätzung kultureller Vielfalt?
Ja, ich glaube, dass Empathie, die Einfühlung in einen anderen, die ja immer notwendig sind, dass es zu einer Verständigung kommt, dass das hauptsächlich übers Hören und Horchen, über den Stimmklang, über die Stimmmelodie und so weiter, natürlich auch über die Bewegung läuft, aber das Hören und Horchen sind da eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit.
Was ist die Besonderheit an dem Konzept von Lilo Lausch für Sie?
dass es da auch um ganz wesentlich um interkulturelles Lernen geht. Dass also Menschen, die aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen stammen, durch diese Thematik ganz besonders angesprochen werden können. Und wenn dabei auch die Sprech- und Sprachfreude angesprochen wird, so ist das ein ganz wichtiges Moment zur Humanisierung von Verständigung und zum Rauskommen aus so, dass man Sprache einfach nur als Informationsvermittlung sieht, sondern Sprache hat ja auch immer was mit dem Herz, mit der Seele zu tun. Und das ist beim Hören und Horchen und Lauschen, glaube ich, ganz wesentlich.
Sie hörten Friedrich Fahle im Gespräch mit Marie Orziffer. Um ihre Zuhörfähigkeit auszubilden, brauchen kleine Kinder Vorbilder und Freiräume, stille Momente und eine ruhige Umgebung ohne ständige Reizüberflutung. Einfühlsame Dialoge, gemeinsames Entdecken und Gestalten unterstützt Kinder ebenso wie freudiges Toben, Tanzen und Singen, ihre Zuhörfähigkeit zu entwickeln. Wie es klingt, wenn Friedrich Fahle Kleine und auch Große zum Zuhören und Mitsingen bewegt, hören Sie in einem Ausschnitt seines Kinderkonzertes Lilo Lausch und Anne Kaffeekanne.
So, könnt ihr mich alle sehen?
Ja.
Könnt ihr mich alle hören?
Ja.
Könnt ihr mich alle riechen?
Ja.
Wonach könnte ich denn riechen? Manchmal sagen die Kinder, ich rieche nach Musik. Und ich habe hier schon so ein komisches Klingeling mitgebracht. Einige haben es ja schon gehört. Und jetzt habe ich hier noch ein anderes Musikinstrument. Was ist denn das? Eine Klingel. Was kann es noch sein?
Fußball.
Ein Fußball. Was kann es noch sein?
Ein Metallstück,
weil er so glänzt, genau. Eine Klangschale. Was meint ihr, ist da ein tiefer Ton drin oder ein hoher Ton?
Tiefer.
Ein tiefer. Ein langer oder ein kurzer?
Kurzer.
Ein kurzer. Das wollen wir mal ausprobieren. Ich schlage die Klangschale jetzt mal an. Und ihr hört, ob ihr hört, wie der Ton aufhört und wo der Ton dann hingeht. Ist ja auch ganz spannend. Wenn der aufgehört hat, wo geht er dann hin? Schön. Wer weiß, wo der Ton hingegangen ist? Ja? In die Länge. Das ist eine richtig geometrische Antwort. Wer hat noch eine andere Idee? Wo ist der Ton? In den Raum, ja?
Nach Hause.
Nach Hause. Zu seiner Frau. So. Ins Ohr. Ja, einmal haben die Kinder auch gesagt, der Ton ist in die Stille gegangen. Und davon singe ich jetzt ein Lied von der Lilo Lausch CD. Stille kann so schön sein, man hat sie einfach lieb. Und nur ein kleiner Vogel, der sagt ganz leise, piep. Und nur ein kleiner Vogel, der sagt ganz leise, piep.
Seit 2012 hat das Kinderhaus Schwalbacher Straße in Wiesbaden die Methoden und Materialien von Lilo Lausch in ihrem Alltag integriert. Als bundesweit erste Einrichtung wurde das Kinderhaus deshalb von der Stiftung Zuhören ausgezeichnet. Christoph Manjura, Sozialdezernent der Stadt Wiesbaden, überreichte dem Kinderhaus am 25. Februar das Qualitätssiegel der Stiftung Zuhören in Form einer Lilo Lausch-Plakette.
Und zum Schluss der Schweizer Dichter und Romanautor Gottfried Keller-Ried, mehr zuhören als zu reden. Das ist vor allem ein Rat, den wir Politiker immer wieder und nicht oft genug, am besten jeden Morgen beim Aufwachen, wahrnehmen sollten. Und die Begründung hierfür ist nach Keller bestechend einfach. Solches lehrt uns die Natur. Sie versah uns mit zwei Ohren, doch mit einer Zunge nur. Herzlichen Dank, schön, dass Sie alle heute da sind. Ja, dann wandert das jetzt quasi kurz durch meine Hand an Sie, Frau Metzler. Das schreibt sich auf Ihnen. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Wird Ihre Einrichtung richtig schön.
Dankeschön.
Mit ihren Bildungsprojekten sowie Fort- und Weiterbildungen setzt sich die Stiftung Zuhören für eine zuhörfreundliche Gesellschaft ein, die auf Verständnis und Toleranz beruht. Seit über 15 Jahren trägt sie damit zu gelingender Verständigung und gelebter Interkulturalität bei. Christoph Manjura, Sozialdezernent der Stadt Wiesbaden, begrüßt das. Mit Marie Orzi versprach er über die Bedeutung frühkindlicher Zuhör- und Sprachbildung für gelingende Integration.
Herr Manjura, Sie haben heute dem Kinderhaus Schwalbacher Straße des Deutschen Kinderschutzbundes in Wiesbaden das bundesweit erste Qualitätssiegel der Stiftung Zuhören überreicht. Welche Chancen sehen Sie in einem Projekt wie Lilo Lausch?
Ja, es geht um Zuhören, es geht um Sprachentwicklung, es geht darum, dass wir in unseren Kindertagesstätten gute Bildungsangebote für die Kleinsten machen wollen. Und da ist so ein Projekt wie Lilo Lausch, glaube ich, eine ziemliche Erfolgsgeschichte, auch für uns in Wiesbaden. 20 Einrichtungen haben direkt teilgenommen 2012 und das ist bei unseren Kitas in besten Händen. Und deswegen bin ich auch gerne zur heutigen Verleihung des Qualitätssiegels hier vorbeigekommen.
Sie sind verheiratet, Vater von zwei Kindern und Chef von fast 1800 Mitarbeitern. Wie gut gelingt es Ihnen, in den unterschiedlichen Rollen geduldig zuzuhören?
Es ist tatsächlich von Tag zu Tag manchmal unterschiedlich. Manchmal kommt man in eine Besprechung rein und alle gucken einen an und warten nur, dass man als politisch Verantwortlicher, als Dezernent dann auch die Runde öffnet und spricht und redet. Manchmal hat man überhaupt gar keine Lust darauf und manchmal kann es einem gar nicht schnell genug gehen, um dann einfach dann frei Schnauze dann auch zu sagen, wo es jetzt am besten lang geht. Ich denke, da muss man trotzdem schauen, dass man da einigermaßen berechenbar bleibt für diejenigen, die tagtäglich mit jemandem zu tun haben oder mit mir zu tun haben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das, was wir für die Stadt an Gestaltungsarbeit haben, das geht nur miteinander und in der Kooperation. Und deswegen bin ich auch darauf bedacht, dass jetzt ich trotz meiner Rolle jetzt nicht irgendwie hierarchisch von oben nach unten kommuniziere, sondern dass das auch ein beidseitiger Prozess ist, wo Meinungen am Ende zählen und auch gute Einschätzungen und ich dann aber auch gemeinsam mit den Kollegen zu einer guten Entscheidung dann kommen kann, da wo Entscheidungen nötig sind.
Sie verantworten das Dezernat für Soziales, Bildung, Wohnen und Integration der Stadt Wiesbaden. Damit stehen Sie täglich vor der Herausforderung, unterschiedliche Meinungen und Positionen zusammenzubringen und zu einer Lösung zu führen. Wie würden Sie den Prozess beschreiben, der unterschiedliche Positionen zu einer gemeinsamen Entscheidung führt?
Ja, es ist auch für mich als politisch Verantwortlicher ganz wichtig, dass jede Kommunikation nicht nur reden, sondern auf der anderen Seite auch zuhören ist und man auch erstmal weiß und versteht, welche Meinung oder welche Sorgen, Ängste, Herausforderungen, aber auch welche Beweggründe jemand hat, der mit einem ins politische Gespräch kommt. Und nur so kann am Ende gewährleistet sein, dass man miteinander tatsächlich redet und nicht aneinander vorbei oder übereinander. Und das ist wichtig, dass das wertschätzend geschieht, dass man zuhört, dass man auf den oder die gegenüber eingeht, dass man aber auch respektiert und das gilt dann für beide Seiten, wenn man vielleicht auch nicht einer Meinung ist.
Besonders schwer wird es ja dann, wenn auch unterschiedliche Sprachen und Kulturen aufeinandertreffen. Wie vielen Kulturen begegnen Sie denn in Ihrem Arbeitsalltag und wie macht sich das bemerkbar?
Ich glaube, in Wiesbaden leben Menschen aus über 170 Herkunftsländern. Also das weltweite Spektrum haben wir hier auf jeden Fall vertreten. Das macht sich natürlich auch im Stadtleben bemerkbar. Jedes zweite Kind, das auf die Welt kommt, hat einen sogenannten Migrationshintergrund. Ich frage mich schon seit einigen Jahren, was wir damit überhaupt noch aussagen und messen wollen. Ist das noch etwas, was irgendwie eine Relevanz hat? Dadurch, dass wir jetzt seit 2015, 2016 natürlich auch viele Neuzugewanderte haben, das muss man das, glaube ich, dann doch nochmal tatsächlich in Augenschein nehmen, wie wir gerade bei den Menschen, die neu zu uns gekommen sind, wie es uns gelingt, dass dann insbesondere Spracherwerb ohne Aufgabe dann der eigenen Muttersprache, Herkunftssprache wieder gut gelingen kann. Aber die Sprache, die im Haushalt dann vielleicht gesprochen wird, die ist auch ein Schatz. Und zwar unabhängig davon, ob das Spanisch, Englisch, Türkisch oder Arabisch ist, den es zu hegen und zu pflegen gilt. Und das hat auch was mit Wertschätzung der Menschen zu tun, die diese Sprache und diese Kultur von sich aus mitbringen. Und da ist dann auch wieder der Bogen zu dem Lilo-Lausch-Projekt, das diese Wertschätzung, glaube ich, auch an die Eltern transportiert.
Was ist so der wichtigste Erfolgsfaktor für gelingende Verständigung aus Ihrer Sicht?
Ich bin immer ein Freund davon, wenn sich Menschen begegnen, die sich vielleicht sonst gar nicht begegnen würden. Einfach weil ich schon wahrnehme, dass unsere Gesellschaft ein bisschen fragmentierter wird und sich oft Gleichgesinnte miteinander umgeben. Und wenn das dann dazu führt, dass gesellschaftlich unterschiedliche Gruppen nicht mehr in Austausch zueinander geraten, da haben wir ein Problem und das führt dann vielleicht auch manchmal zu Sprachlosigkeit. Da bin ich als jemand, der politisch tätig ist, dankbar dafür, dass ich wahrscheinlich zu ganz, ganz vielen Anlässen eingeladen werde, zu denen ich sonst nie gehen würde, wenn ich das nur als Privatperson angetragen bekommen würde. So habe ich das Gefühl, nee, da gehst du jetzt hin, das interessiert dich, mal gucken, auf was für Leute du da triffst. Das kann an der AfD-Hochburg genauso sein vom Stadtteil her, wie tatsächlich das ganz andere politische Spektrum. Insofern bin ich auch dankbar dafür, dass ich, glaube ich, so ganz guten Überblick über das habe, was in der Stadt vor sich geht.
Sie haben es gerade angesprochen, in so einer AfD-Hochburg, wie gelingt es Ihnen da, eine offene Haltung zu bewahren und aufmerksam zuzuhören?
Die wenigsten outen sich im direkten Gespräch als AfD-Wählerin oder AfD-Wähler. Nichtsdestotrotz kommt das vor, dass man Menschen mit sehr unterschiedlichen, vielleicht auch extremen Positionen begegnet. Ganz oft ist es aber dann tatsächlich bei Menschen, die sagen, dass sie AfD gewählt haben, Protest und weniger, glaube ich, eine tiefe Verbundenheit mit den Positionen der Partei. Ganz viel kann man, glaube ich, an Protest auch abholen und kanalisieren. Dazu gehört, dass man auch Dinge, die in dem Land nicht gut laufen, offen anspricht und das auch zulässt und nicht direkt mit der Gegenhaltung oder der Gegenmeinung dagegen poltert. Gleichwohl, wenn es dann darum geht, dass unsere Grundwerte, das, worauf unsere Demokratie fußt, in Frage gestellt wird, dann bin ich auch der Erste, der das dann offen anspricht und sagt, hier, bei aller Liebe, ich glaube, ich kenne dich jetzt vielleicht 5 Minuten oder manche kenne ich auch schon länger. Das, was du sagst, ist rechtsextrem. Das heißt nicht, dass du ein Rechtsextremer bist zwingend, aber du musst zumindest wissen, dass diese Einstellung, die du transportierst, dass die nicht passt zu dem und auch nicht zu dem Land, in dem du vermeintlich eigentlich leben möchtest. Und das gehört dann eben auch dazu. Das gelingt aber im persönlichen Gespräch viel, viel besser als in diesem Internet.
Welche Lösungsansätze bewerten Sie denn als besonders wirkungsvoll, um ein respektvolles Miteinander in Deutschland zu verbessern?
Begegnung. Tatsächlich viel Begegnung und Demokratie ist eine Kulturtechnik. Man muss bei den Kleinsten anfangen, ohne dass man das vielleicht auch im Kindergarten den schon als Demokratie erläutert. Aber ich glaube, Zuhören, Dialogbereitschaft, Offenheit, das auch schon den Kleinsten zu vermitteln, halte ich für elementar wichtig. Was nicht heißt, dass man vielleicht nicht sich auch was für die Erwachsenen einfallen lassen muss. Wenn jemand 25 ist und das noch nicht drauf hat, dann wird er noch für die nächsten 50 Jahre trotzdem Teil dieser, hoffentlich ein langes Leben wünscht man ja jedem, oder vielleicht noch länger als 50 Jahre, Teil unseres demokratischen Miteinanders sein. Und deswegen, ohne jetzt da große Volkserziehungsmaßnahmen an den Mann oder an die Frau transportieren oder bringen zu wollen, vielleicht müssen wir trotzdem noch mal gucken, wie wir beispielsweise unsere Volkshochschulen stärken, dahingehend, dass wir feststellen, dass unsere Demokratie, die Art und Weise, wie wir jetzt seit über 70 Jahren in Frieden und Freiheit miteinander leben, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass das auch erneuert werden muss. Und das gilt genauso für die Erwachsenen. Dennoch, bei den Kindern gehört es zwingend dazu, da haben wir auf jeden Fall noch alle Möglichkeiten.
In der heutigen Kulturszene haben wir uns der Frage gewidmet, wie wir einander verstehen, wenn unterschiedliche Sprachen, Meinungen und Kulturen aufeinandertreffen. Wir haben viele Stimmen gehört, die die Fähigkeit zuzuhören als Grundlage für die aktive und bewusste Gestaltung eines wertschätzenden, vorurteilsfreien Miteinanders benennen. Ein Miteinander, in dem Menschen einander verstehen wollen und sich mit Verständnis begegnen.
Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte. Nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. oder das Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten, oder das Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt und der ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf, und er ging hin und erzählte alles das der kleinen Momo, dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war. So konnte Momo zuhören.
Unser Fazit? Sich ein Beispiel an Momo nehmen und einfach mal zuhören, mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Wir wünschen Ihnen einen schönen Samstagabend. Von Ihnen verabschieden sich
Marie Ortziefer
und Helen Seidt.